ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Und heute geht es um die Sicherheit und zu Gast ist der Experte für Sicherheitspolitik und die Arbeit der Nachrichtendienste, Erich Schmidt-Ehnbohm. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Eine Meldung aus dem vergangenen März. Hochrangige Bundeswehroffiziere reden über die theoretische Möglichkeit eines Einsatzes deutscher Taurus-Raketen in der Ukraine und Russland hört mit. Ein Lauschangriff. SWR1 Leute mit dem Spionagefachmann Erich Schmidt-Ehnbohm. Hat Sie diese Meldung überrascht?
Nein, überhaupt nicht. Zum weiten Spektrum der russischen nachrichtendienstlichen Aktivitäten gehört natürlich auch fernmeldeelektronische Aufklärung. Wenn man dann auch noch offene Gespräche belauschen kann, ist das ein besonderer Glücksfall. Aber ich gehe davon aus, dass auch die verschlüsselte Kommunikation der Bundeswehr und der NATO im Visier der russischen Nachrichtendienste, insbesondere des Militärnachrichtendienstes GRU, steht.
Wenn Sie so eine Meldung aufnehmen, gehen Sie der nach und schauen mal, was denn da wohl so schiefgelaufen ist?
Also ich konnte den Bundesminister der Verteidigung nicht verstehen, wenn er sagt, dass gegen die Verantwortlichen keine disziplinaren Maßnahmen ergriffen worden sind, weil das war ein schlichter Verhaltensfehler. Aber wir wissen aus der Geschichte der fernmeldeelektronischen Aufklärung, dass viele menschliche Fehler es den gegnerischen Nachrichtendiensten erlauben, Einbrüche zu erzielen. Und was da diskutiert worden ist, ist natürlich für die Russische Föderation und für ihren Propagandaapparat ein großer Erfolg gewesen. Aber angesichts der zahllosen Erfolge, die die Russen in letzter Zeit verzeichnen, ein peripherer.
Das heißt, wenn wir von diesem Fall hören, gibt es noch ganz viele, von denen wir nicht hören?
Also ich gehe davon aus, dass sämtliche Telekommunikation unserer Streitkräfte, aber auch Polizei, Nachrichtendienst und dergleichen vom russischen Auslandsnachrichtendienst und vom Militärnachrichtendienst abgehört werden. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Verschlüsselungstechnologien der NATO hinreichend sicher sind. Da haben wir gerade den Fall Masalek gehabt.
Genau.
Und zu dessen nachrichtendienstlichen Erfolgen zählt ja auch, dass er einen Rechner mit der modernsten NATO-Verschlüsselungstechnologie an die Russen weitergegeben hat, was denen natürlich aufgrund der Kenntnis der Hardware es leichter möglich macht, NATO-Codes zu knacken, was natürlich in Krisenzeiten besonders bedrohlich ist. Dann natürlich auch diese gesamte Kommunikation in den baltischen Staaten und bei den NATO-Eingreiftruppen, den Luftfahrzeugen, da abgehört werden kann.
Jan Masalek, Wirecard-Manager, auf der Flucht, sage ich mal. Diese Geschichte hat Potenzial für eine Verfilmung, oder?
Also mindestens das. Es ist ein gigantisch großer Spionageerfolg der Russen, wenn der seit 2007 in zahllosen nachrichtendienstlichen Funktionen für die GRU tätig war. Einmal natürlich das Umdrehen von Spitzennachrichtendienstlern der Republik Österreich. Da tobt ja im Augenblick die Debatte, ob man diese Gesetzgebung, die der alten Neutralität geschuldet ist, völlig auf den Kopf stellen muss, weil in Österreich nachrichtendienstliche Agententätigkeit nur dann strafbar ist, wenn sie sich direkt gegen die Interessen Österreichs richtet. Aber mit dem Umdrehen von Spitzennachrichtendienstlern in Wien ist dieser Tatbestand natürlich erfüllt und Österreich ist eigentlich aufgerufen, den Spionageabwehrstatus westlichen Gesetzesregelungen anzupassen. Und eigentlich müssten auch von den mindestens 60 Nachrichtendienstlern der Russischen Föderation eine größere Menge aus Wien ausgewiesen werden.
Wie werde ich Experte für Sicherheitspolitik und Nachrichtendienste? Die Frage gebe ich an unseren SWR1-Leutegast Erich Schmidt-Ehnbohm gleich mal weiter, denn Sie sind schließlich einer. Sie waren selber bei der Bundeswehr. War das schon ausschlaggebend für Ihre weitere berufliche Entwicklung?
Nein, ausschlaggebend war, dass ich in der Bundeswehr Mitglied der Friedensbewegung innerhalb der Bundeswehr Darmstädter Signal war. Und über diese Funktion bin ich 1985 ins Friedensforschungsinstitut nach Starnberg gekommen. Damals mit den klassischen Aufgaben Rüstungsexporte, SDI, nukleare Nachrüstung und dergleichen. Aber ab 1989 habe ich mich dann schwerpunktmäßig mit Nachrichtendiensten beschäftigt. Die erste Publikation war 1989. Uncle Sam's achter Sinn, NSA und Co. auf deutschem Boden.
Mhm.
Dann ging der Schwerpunkt über auf den Bundesnachrichtendienst. Da habe ich dann 1993 das erste sehr dicke Buch über den BND schreiben können, was wie eine Bombe einschlug, weil da gab es 3 Jahre lang die Debatte Stasi, Stasi, Stasi. Und viele Menschen wollten wissen, was haben denn die unseren in diesen Tagen des Kalten Krieges so getrieben. Das Buch hatte eine ungemein hohe Medienresonanz, eine sehr hohe Auflage. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es ein gewisses Feindverhältnis zum Bundesnachrichtendienst gab.
Da kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, Ihr Verhältnis zum BND. Und Sie haben sich dann auch mit anderen Auslandsnachrichtendiensten beschäftigt. Was Ihnen jetzt sozusagen was zur Folge hat, dass Sie nicht unbedingt überall hinreisen können. Sie sind nicht überall willkommen.
Ich bin nicht überall willkommen. Also der Grundstein war ein großes Projekt der VW-Stiftung 1994-95 mit der Fragestellung, wie reorganisieren sich die Nachrichtendienste nach dem Ende des Kalten Krieges, und zwar alle Nachrichtendienste in Europa, Zentralasien, USA, Kanada und Japan. Da konnte ich mit 30 Fachwissenschaftlerinnen und Fachwissenschaftlern aus aller Welt Länderporträts schreiben. Das sind viele Beziehungen, die über Jahre hinweg stabil geblieben sind und mit denen man auch heute noch Informationen austauscht. Da stößt man natürlich auch auf eine Menge kritischer Nachrichtendienste. Das ist in jüngster Zeit die Auseinandersetzung mit dem türkischen Nachrichtendienst mit. Da habe ich mit dem ZDF so einiges über dessen Umtriebe in der Bundesrepublik Deutschland gemacht. Und das führt natürlich dann dazu, dass ich eines meiner Lieblingshotels, Sarıgerne Park in der Türkei, nicht mehr besuchen kann, zumal ich auch mit dem kurdischen Fernsehen in Belgien Interviews hatte, was in der Türkei dann leicht als Unterstützung von Terror angesehen wird. Aber noch dramatischer ist natürlich die Auseinandersetzung mit den russischen Nachrichtendiensten, denn ich konnte 2008 nachweisen, dass der Bundesnachrichtendienst in der KGB-Residentur in Dresden eine Innenquelle hatte. Die Dolmetscherin des Chefs der Stelle war eine BND-Agentin. Und nicht nur das, sie war mit der Frau von Putin eng freundschaftlich verbunden und hat dem Bundesnachrichtendienst nicht nur Putins Operationen mitgeteilt, sondern vor allem auch die Tatsache, dass Putin seine Frau geschlagen hat, dass er ständig fremd ging und dergleichen. Die Agentin, Deckname Balkon, war der Kummerkasten der Putiner. Und als ich das veröffentlicht habe, mit weltweit recht großer Resonanz, bin ich natürlich auch in Moskau in Gnade gefallen.
Das heißt, auf welche Reise muss Ihre Frau verzichten, die sie gerne machen würde?
Wir wollten immer gerne eine Ostseekreuzfahrt machen und da ist eine Station immer mit dem Schiff in St. Petersburg, dieser schönen Stadt, anlegen. Aber das ist mir zu gefährlich, weil vor 2 Jahren haben die russischen Sicherheitsbehörden da sogar einen hessischen Kriminalbeamten von Bord geholt, obwohl der gar nicht an Land gehen wollte. Also meine Urlaubsmöglichkeiten sind ein wenig eingeschränkt.
Aber Sie müssen ja nicht trotzdem schlimm sein. Also es gibt ja genügend andere Urlaubsgebiete noch. Ja. Sie müssen mir noch das Forschungsinstitut für Friedenspolitik noch mal ein bisschen näher erklären. Wofür steht Ihr Haus? Was machen Sie da für eine Arbeit?
Also das ist gegründet worden als Gegenexpertenstelle der Friedensbewegung 1982. Hatte die klassischen Themen der Friedensbewegung in den 80er Jahren. Nach dem Kalten Krieg haben wir eine Menge von Mitgliedern verloren, weil die meinten, jetzt sei weltweit der Frieden ausgebrochen. Aber wir haben uns dann konzentriert auf die Erforschung der Tätigkeit geheimer Nachrichtendienste. Und das war durchaus eine Informationslücke, auch eine Lücke für die Medien. Man wird dann von den Medien auf die Rolle als Geheimdienstexperte geradezu festgenagelt. Und wenn man das ein paar Jahre macht, dann kriegt man natürlich auch ein relativ dichtes Netzwerk von internationalen Freundinnen und Freunden, mit denen man kooperiert. Und es gibt die ein oder andere Innenquelle im Bundesnachrichtendienst oder unter den Veteranen, die sich ganz gerne mit mir austauschen. In jüngster Zeit auch solche, die die Kooperation zwischen BND und der Ukraine seit 1992 mitgestaltet haben.
Wenn die Zeit Sie den Überwacher der Überwacher nennt, freut Sie das oder wie gehen Sie damit um?
Das ist schon ein Ehrentitel, ja.
Glaube ich auch. Das macht ja auch Ihre Arbeit deutlich, dass Sie den Überwachern so ein bisschen auf die Finger gucken, oder?
Nach Kräften, ja. Ist ja nicht immer leicht, weil die meinen ja, dass sie die geheimen Nachrichtendienste sind, also die geheimen. Und man muss dann immer versuchen, hinter ihre Geheimnisse zu kommen.
Das heißt, Sie haben auch selber ein ganz gut funktionierendes Team, um ja, genügend Dinge offenzulegen.
Also wir haben keine hauptamtlichen weiteren Mitarbeiter im Institut, dafür ist die Spendenbasis inzwischen viel zu gering, aber man hat natürlich ein Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen in der Wissenschaft, in den Medien und das auch weltweit, und mit denen kann man sich austauschen und das trägt viel zu meiner Erkenntnislage bei, aber natürlich keine Einbahnstraße, sondern ich weiß auch genau, was Kollegen in den Niederlanden, Großbritannien oder in den USA im Visier haben, und wenn ich dann entsprechende Informationen bekomme oder auf Akten stoße, dann geht es zu denen.
Lässt sich beziffern, wie viele Agenten, Spioninnen und Spione momentan in Deutschland aktiv sind?
Das ist ganz, ganz schwer zu beziffern, was die Agentinnen und Agenten betrifft. Was die hauptamtlichen nachrichtendienstlichen Mitarbeiter betrifft, da kann man schon bei manchen Nachrichtendiensten von gewissen Richtzahlen ausgehen. Die Russen hatten, bevor 40 Agenten ausgewiesen wurden, 150 hauptamtliche nachrichtendienstliche Mitarbeiter unter diplomatischer Tarnung bei uns. Das heißt, wir haben da noch gut 100, die bei uns unterwegs sind, die nicht ausgewiesen werden, weil die Ausweisung ist für die Nachrichtendienste, die Abwehrdienste immer ein zweischneidiges Schwert. Man kennt seine Pappenheimer, man weiß, wer GRU-Mann oder SWR-Mann ist. Und wenn man dann welche ausweist, dann kommen neue. Und dann weiß man nicht, ist das ein richtiger Kulturattaché oder wieder nur ein verkappter Geheimdienstler. Und der Verfassungsschutz braucht bis zu einem Jahr, um festzustellen, der ist harmlos oder der ist weniger harmlos. Darum sehen die Nachrichtendienste solche Ausweisungen immer so als politisches Signal an, aber nicht als Hilfestellung bei der Eindämmung von nachrichtendienstlichen Aktivitäten. Wir haben natürlich immer den Fokus auf die russischen Nachrichtendienste, deren Erfolge ja seit Monaten die Schlagzeilen füllen. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch mit China eine nachrichtendienstliche Großmacht gibt, die bei uns unterwegs ist. Und selbst so kleine Staaten wie Nordkorea haben ihre nachrichtendienstlichen Aktivitäten in der Bundesrepublik, ganz zu schweigen von dem, was auch Verbündete wie die amerikanische CIA oder die NSA gegen die Interessen der Bundesrepublik Deutschland aufklären.
Bei meiner Vorbereitung bin ich über einen Fakt gestolpert, den dürfen Sie gerne mal aufklären. Ihr Forschungsinstitut für Friedenspolitik sitzt im bayerischen Weilheim. Ist richtig?
Das ist richtig, ja.
Und beim ansässigen Sportverein, dem TSV Weilheim, soll ein Jugendleiter, der auch Soldat ist, Russland Geheimdokumente geliefert haben. Da frage ich mich, ich habe dann mal geschaut, Weilheim hat etwas mehr als 20.000 Einwohner. Da ist ja ganz schön was los.
Weilheim ist traditionell Schlafstadt für zahllose BND-Mitarbeiter, weil die alte Zentrale in Pullach nicht allzu weit entfernt ist. Der Münchner Süden, Säulen und dergleichen, Grünwald, ungemein teuer ist. Das heißt, die Mitarbeiter des BND können sich in Weilheim ein Reihenhaus leisten, aber nicht im Speckgürtel von München. Dazu gab es dann noch BND-Einrichtungen, zwei Stück in Starnberg. So dass wir eine ganze Menge von BND-Mitarbeitern haben, die in Weilheim wohnhaft sind, und mit der Zeit bekommt man auf diesen oder jenen Hinweise. Das war natürlich im Fall von Carsten L.,
so
Oberst
der Mann, ne?
Im Bundesnachrichtendienst, ganz spektakulär. Ich kannte den nicht persönlich, aber als der Fall akut wurde, hatte ich natürlich die Möglichkeit im Weilheimer Umfeld, also mit Sportvereinskollegen, mit Geschäftsinhabern, mit bei denen er aktiv war und dergleichen zu reden. Und das hat natürlich dann wieder dazu geführt, dass im Institut die New York Times aufschlug, das französische Staatsfernsehen, Spiegel, Fokus und dergleichen.
Und macht das denn auch deutlich, dass wir gar nicht nach Berlin schauen müssen zu großen Adressen, sondern dass solche Spionagefälle tatsächlich bei uns direkt vor der Haustür passieren können?
Ja, überall, auch in der Provinz. Wir haben es ja auch erlebt bei dem Bundeswehrhauptmann vom Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz. Und da gibt es eine Parallele zu Carsten L. Das ist die Affinität zur AfD. Wenn die russischen Nachrichtendienste überlegen, wen kann man für eine nachrichtendienstliche Agententätigkeit gewinnen, dann ist ein wesentliches Kriterium die Sympathie oder die Mitgliedschaft in der AfD mit ihren russlandfreundlichen Positionen. Also in der Summe muss man sagen, dass diese Partei mit ihrem Klakör-Charakter für Putin ein deutliches Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik Deutschland darstellte.
Der BND oder Undercover, wie der BND deutsche Medien steuert, diese Bücher haben SWR1 Leutegast Erich Schmidt, hat Erich Schmidt-Ehenbohm zum Ende des vergangenen Jahrtausends herausgebracht und schon so ein paar Probleme bereitet. Da wurden Sie dann selbst ins Visier genommen. Wie ist das rausgekommen? Wie haben Sie das entdeckt?
Also die Observation durch den Bundesnachrichtendienst begann 1994, nachdem ich 1993 dieses erste große Standardwerk über den BND Schnüffler ohne Nase veröffentlicht hatte. Da war der BND zu Recht der Auffassung, dass ich Informanten in seinen Kreisen hätte. Und da hat der damalige BND-Präsident Konrad Porzner entschieden, dass ich observiert werden soll. Also Observation hieß, dass die Büroräume des Forschungsinstituts auch durch ein Fahrzeug, was davor geparkt war, mit Kamera beobachtet wurden, dass jeder Journalist, der mich besuchte, aufgeklärt wurde, entweder mit seinem Autokennzeichen oder aber, indem man ihm per Zug zum Beispiel bis nach Stuttgart bei dem Sternredakteur Schütz folgte, um festzustellen, wer mich da besucht hatte, ob es ein BND-Mann war, ein anderer Nachrichtendienstler oder wirklich nur ein Journalist. Auf sämtlichen Dienstreisen, die ich dann unternommen habe, bei den Recherchen zu dem nächsten Buch über Klaus Kinkel als BND-Präsidenten, hatte ich immer ein Schattenkorps vom BND mit im Zuge. Meine Mitarbeiterinnen, Sekretärin, Buchhalterin sind observiert worden und insgesamt waren bis zu 15 BND-Observateure damit beschäftigt, mich zu überwachen. Das hat mir dann Jahre später ein ehemaliger BND-Observant, der an der Operation beteiligt war, gestanden. Ich habe sofort Kontakt zum BND aufgenommen, die zunächst mal behauptet haben, das sei völlig rechtmäßig im Rahmen ihrer Spionageabwehr. Und auf die Frage hin, ob sie denn auch vor dem Spiegel eine Kamera hätten, um festzustellen, wer da ein- und ausgeht, sind sie etwas stumm geworden. Und dann hat der BND-Präsident August Hanning aus seinem Österreich-Urlaub heraus Aufklärung geschrien. Ein BND-Oberstleutnant ging dann in die Dienststelle des Observationskommandos und die haben sich geweigert, ihm die Tür aufzumachen, sodass der BND-Präsident den Dienststellenleiter anrufen musste und ihm mit Dienstenthebung drohen, wenn er nicht sofort die Tür für den Untersuchungsführer öffnet. Das heißt, so sehr hat der Bundesnachrichtendienst gemauert und am Ende hieß es dann, dass eine Vielzahl von Unterlagen über meine Observation, also auch eine ganze Menge Filme, Fotos und dergleichen, leider vernichtet worden sind.
Glauben Sie
das? Die sind dann vernichtet worden, ja. Aber erst nachdem klar war, dass ich diese Informationen gewonnen hatte, damit die dann für den Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages nicht mehr zur Verfügung stehen.
Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie merken, dass Sie im Fokus einer Beobachtung stehen oder standen?
Also das hatte ja damals einen recht großen zeitlichen Abstand zum Beobachtungszeitraum. Hätte ich das akut erfahren, hätte ich natürlich vor allem die Sorge gehabt, dass einige meiner Informanten vom BND enttarnt worden sind. Sind sie aber nicht, sondern es gab vielmehr Fehlinterpretationen des BND, weil ich ging in Weilheim regelmäßig in eine Sauna, bei der es auch ein Fitnessstudio gab. Und der Fitnesstrainer war zufällig der Hausmeister der BND-Fachschule am Haarsee. Da ich in meinem Buch über diese Einrichtung 3 Seiten geschrieben hatte, war der BND der festen Überzeugung, ich hätte das von ihm. Dabei wusste er nicht, was meine Profession ist, ich wusste nicht, was seine Profession ist. Und dennoch ist er dann nach Wien strafversetzt worden. Dann hatte ich eine Urlaubsbekanntschaft in Griechenland, ein BND-Mitarbeiter aus dem Bereich der vermeldeten elektronischen Aufklärung. Da wusste ich, dass sein Job war, alle Botschaften weltweit computertechnisch zu unterstützen. Er hat nie irgendetwas über seine Tätigkeiten mir gegenüber verlautbart. Aber dann sind wir in Weilheim einmal gemeinsam ins Stadttheater gegangen. Das haben andere BND-Mitarbeiter gesehen, ihn denunziert. Und auch der bekam gigantische Schwierigkeiten, obwohl ich Stein und Bein geschworen habe, dass er mir nie was gesagt hat. Also die Spionageabwehr des Bundesnachrichtendienstes ist schon lächerlich schlecht, zumal sie bei der Operation Emporio, die meiner Beobachtung diente, solche Fehler gemacht haben. Da gab es BNDler, die im Supermarkt an mich herangefahren sind, gesagt haben, ich bin bei Ihrer Lieblingsbehörde, lassen Sie uns noch mal in Ruhe irgendwo was reden, nicht bei mir, nicht bei Ihnen. Fahren Sie am Sonntag in diese Dorfgaststätte, gucken Sie vorher stundenlang in den Rückspiegel, ob Ihnen jemand folgt. Da ist nur ein Auto im Weilheimer Moos im Rückspiegel, fahren Sie wieder zurück. Aber sonst treffen wir uns um 9 Uhr in dieser Gaststätte. Bis 11 Uhr ist dann niemand, weil es dann der Gottesdienst zu Ende ist und dann reden wir. Und das war an einem Sonntag und später habe ich dann erfahren, am Sonntag hat der BND ein Kraftfahrzeug eingesetzt als Pendelmechanismus zwischen meiner Wohnung und meinem Büro. Und dem ist auch dieser Termin mit einem hochrangigen BNDler schlicht entgangen. Und dann haben sich immer gewundert, dass ich ständig neue Informationen aus dem Innenleben des Bundesnachrichtendienstes gewonnen habe.
Die USA haben einen chinesischen Spionageballon abgeschossen, von russischen Lauschangriffen hatten wir es eben schon. SWR1 Leute, weiter mit dem Fachmann für solche Angelegenheiten, Erich Schmidt-Ehnbohm. Liegt es an grundsätzlich unruhigeren Zeiten, in denen wir leben, dass mehr bespitzelt wird?
Also wir verzeichnen einen Anstieg der nachrichtendienstlichen Aktivitäten nicht erst seit kurzem, sondern für die Russen würde ich mal sagen so 2007, 2008 parallel zum Georgienkrieg, weil Putin da auf eine deutlich größere Konfrontation mit dem Westen ausgerichtet war. Chinesische Aktivitäten waren jahrelang eigentlich so auf die Wirtschaftsspionage ausgerichtet. Eine Politik- und Militärspionage waren nicht sehr ausgeprägt, aber diese chinesischen Ballons über den amerikanischen Nuklearstandorten waren natürlich eine völlig neue Dimension, auch eine völlig neue Technik, weil so ein Spionageballon ist natürlich weit preiswerter als ein Satellit. Und man kann ihn tagelang ortsfest über bestimmten Regionen stehen lassen. Und wenn die Chinesen dann erklären, das war ein verehrter Wetterballon, dann glaubt das nun überhaupt niemand mehr.
Aber das klingt ja erstmal nicht modern, ein Ballon. Also wenn wir in Zeiten von, wie Sie sagen, Satelliten oder Drohnen leben.
Aber so ein Ballon hat natürlich eine bestimmte technische Ausrüstung an Bord. Das sind zum einen Empfangsgeräte für die Telekommunikation der amerikanischen Nuklearstreitkräfte da in der Region und dann natürlich auch Sendemöglichkeiten in der Echtzeitweitergabe der gewonnenen Informationen an einen chinesischen Satelliten, der das dann zurückgibt in die Zentrale in Peking. Also der Ballon selbst ist ein uraltes Mittel der überwiegend psychologischen Kriegführung, Flugblattabwürfe und dergleichen im Kalten Kriege. Aber er ist natürlich auch ein geeigneter Träger für hochmoderne Aufklärungstechnik.
Welche Rolle spielen Nachrichtendienste auch bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen?
Also da ist der Bundesnachrichtendienst ja sehr, sehr bemüht, weil er durch seine fernmeldeelektronische Aufklärung Richtung Butscha eine Vielzahl von Beweisen sammeln konnte, dass es da schwere russische Kriegsverbrechen gegeben hat. Wir haben eine forensische Unterstützung der Ukraine aus zahlreichen Staaten, den Niederlanden, Frankreich, den USA. Das ist eine Säule, um Kriegsverbrechen festzuschreiben. Aber die wesentliche Säule sind natürlich Informationen des Bundesnachrichtendienstes, weil man dann nicht nur feststellen kann, dass Kriegsverbrechen begangen worden sind, sondern man kann dann auch feststellen, von welcher Einheit, mit welchen Standorten die betrieben wurden. Denn die russischen Soldaten haben mit dem ukrainischen Handynetz nach Hause telefoniert. Und da kann man allein durch eine Massenanalyse der Vorwahlen feststellen, mit welcher Garnison sie denn telefoniert haben. Und dann weiß man, in dieser oder jener Garnison liegt diese oder jene Luftsturmbrigade. Und da kennt man natürlich auch das Führungspersonal, denn dafür führen die Nachrichtendienste natürlich Kataloge über militärische Strukturen und ihr Führungspersonal.
Jetzt haben Sie schon mehrmals angesprochen, dass Sie dem BND nicht unbedingt immer ein gutes Zeugnis ausstellen. Bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen, würden Sie sagen, da ist der BND ganz hilfreich?
Also der Bundesnachrichtendienst war von jeher, was die fernmeldeelektronische Aufklärung betrifft, durchaus in der ersten Liga unterwegs. Das ist durch die neuen Gesetze zur Kontrolle der Suchfaktoren und dergleichen über das 50-köpfige Gremium da etwas erschwert. Aber für die Gesamtdauer des Kalten Krieges muss man eigentlich sagen, gerade mit den Stationen in Bad Aibling oder Gabling, aber auch Schöning und dergleichen, haben die eine gute fernmeldeelektronische Aufklärung gemacht. Insbesondere auch mit dieser Operation Rubicon, wo man zusammen mit der CIA von 1970 bis in die 90er Jahre hinein durch den Kauf der Krypto AG in der Schweiz die Möglichkeit hatte, von über 100 Staaten die geheime Fernmeldekommunikation mitzulesen. Das war illegal, aber es war ausgesprochen ertragreich. Wo die Schwäche des Bundesnachrichtendienstes liegt, das sind immer die Operationen im Bereich Human Intelligence, das Führen von Agenten. Gerade der sehr sensible Bereich der Gegenspionage ist ein traditioneller Schwachpunkt des Bundesnachrichtendienstes. Das wird angeblich seit 2017 wieder betrieben. Vorher hat man das so gut wie nie gemacht, weil man immer das Risiko befürchtet hat, dass man dabei an russische Doppelagenten kommt. Und das Risiko ist sehr, sehr hoch, weil amerikanische Analytiker davon ausgehen, dass die deutliche Mehrheit der Überläufer aus den russischen Nachrichtendiensten von Russen selbst geschickte Überläufer zum Zweck der Desinformation sind oder um herauszufinden, wo die Aufklärungsschwerpunkte der westlichen Dienste liegen. Insofern war der BND immer risikoscheu und hat gedacht, auf dieses Doppelspiel von Agenten, da lassen wir uns lieber nicht ein, weil da sind die Russen traditionell viel, viel besser.
Ein Übermaß an Kontrolle haben Sie gerade genannt, angesprochen. Das hatten auch die Ex-Präsidenten des BND, Hanning und Schindler, im vergangenen Jahr so formuliert und haben den BND als zahnlosen Wachhund mit Maulkorb und Eisenkette beschrieben. Würden Sie da mitgehen?
Da kann man durchaus mitgehen, aber man muss auch sehen, dass auch unter Schindler und Hanning die Risikobereitschaft bei Jumint-Operationen ausgesprochen gering geblieben ist. Herr Schindler hat zwar immer angekündigt, er würde auf diesem Sektor mehr tun, aber wenn man dann in die britischen Nachrichtendienste hineinhört und die sagen, dann machen wir einen Vorschlag für eine gemeinsame Operation und dann sagt der BND, nee, das ist uns zu gefährlich.
Erich Schmidt-Ehnbohm, ein Experte für die Arbeit der Nachrichtendienste. Und Sie hatten eben die Krypto-AG angesprochen, an der der BND auch beteiligt war. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen auseinanderklamüsern. Bringen Sie uns mal mit in den Fall rein.
Dahinter steht der Tatbestand, dass der Bundesnachrichtendienst und die CIA im Jahre des Herrn 1970 den weltweit größten Hersteller von Verschlüsselungstechnologien in der Schweiz, die Krypto-AG, 50-50 erworben haben. Dadurch war es ihnen möglich, die Verschlüsselungsverfahren für weit über 100 Staaten so zu manipulieren, dass sie jede Telekommunikation auf dem diplomatischen, militärischen, wirtschaftlichen Sektor mitlesen konnten. Und das betraf auch eine Vielzahl von verbündeten Staaten, also wie Japan und natürlich auch die ganzen lateinamerikanischen Staaten, denen man entsprechende Verschlüsselungstechnologien geliefert hat, sodass man sehr, sehr genau mitlesen konnte, wie diese Folterdiktaturen in Argentinien, Brasilien und dergleichen funktioniert haben, mit Hilfe von westlicher Technik geliefert von BND und CIA. Meinem Freund und Filmemacher Peter F. Müller sind dann die geheimen BND- und CIA-Unterlagen dazu zugespielt worden. Eine 96-seitige Studie der CIA, streng geheim eingestuft, die dem BND überreicht wurde. Und der BND hat daraufhin 6 ehemalige leitende Mitarbeiter darauf angesetzt, ihre entsprechenden Memoiren ergänzend oder konkurrierend dazu zu stellen, sodass wir einen riesigen Fundus von geheimen Informationen von CIA und BND hatten, den wir genutzt haben, um im ZDF 60 Minuten Film dazu zu machen, zusammen mit den Schweizern nochmal 60 und nochmal 35 Minuten Film. Und das ermöglicht natürlich auch eine Vielzahl weiterer teurer Recherchen vor Ort in Argentinien oder im Schweizer Bundesarchiv. Und aus diesem ganzen Material soll dann noch ein Buch wachsen, weil in solche Fernsehfilme geht natürlich nur ein geringer Teil der erbeuteten Informationen ein.
Aber jetzt könnte ich ja zweierlei diese Aktion bewerten. Hochgradig illegal, was BND und CIA gemacht haben, oder aber ein Geheimdienst-Coup.
Also mein Kollege Robert Aldrich hat gesagt, es war der größte Geheimdienst-Coup des 20. Jahrhunderts. Ausgesprochen ertragreich, vor allem natürlich für die amerikanischen Nachrichtendienste, auf Seiten des BND schon sehr ertragreich, aber natürlich mit dem Problem, dass es einen zu geringen Personalbestand für die Auswertung aller möglichen anfallenden Informationen gegeben hat. Aber im Kernbereich konnte man das Kanzleramt wenigstens in den wesentlichen Bereichen gerade bei der Spionage gegenüber Freunden und Verbündeten informieren. Also wenn dann zum Beispiel der Bundeskanzler Kohl zum argentinischen Staatspräsidenten gefahren ist und offiziell eine gemeinsame Arbeit bei der Bekämpfung des internationalen Drogenhandels vereinbart wurde, dann hat der BND dem Kanzler zuvor gemeldet, dass die Familie des argentinischen Staatspräsidenten bis zum Hals im Drogenhandel steckt.
Was man sonst hätte auch nicht erfahren können.
Was man sonst, das ist natürlich für einen Bundeskanzler dann ein wichtiges Hintergrundwissen. Ja. Also da sieht man sehr deutlich, welche verschiedenen Politikebenen es gibt, die offiziell deklarierte und die, wo Nachrichtendienste eine zentrale Rolle bei der Darstellung der tatsächlichen Weltlage spielen.
Wie lange sitzen Sie an der Auswertung solcher Daten? Und ja auch nicht alleine.
Der Film war natürlich Teamarbeit. 3 Schweizer Kolleginnen und Kollegen, 2 Kölner Filmemacher, Robert Aldrich aus Großbritannien und ich haben gemeinsam daran gearbeitet, haben natürlich auch noch Spezialisten aus den Niederlanden im Kryptomuseum dazugezogen. Und dann sitzt man so ein gutes halbes Jahr daran, daraus einen schönen Film zu machen. Und anschließend sitzt man ein weiteres gutes Jahr daran, aus dem übrigen Material ein treffliches Buch zu formulieren.
Der Bundesnachrichtendienst, der hat ein Nachwuchsproblem, so einfach kann man es sagen, oder?
Ein sehr großes Nachwuchsproblem. Es gibt über 1000 unbesetzte Planstellen im BND, die versuchen ja gerade durch eine Werbeoffensive diese Lücke zu schließen. Aber man muss sich natürlich auch mal fragen, wenn die schon 1000 Stellen nicht besetzen konnte, haben die bei den vollzogenen Einstellungen dann die erste Sahne von Mitarbeitern abgreifen können?
Das ist eine rhetorische Frage, wahrscheinlich eher nicht.
Eher nicht, und ich sehe den Hauptproblembedarf auf dem Sektor Informatiker, weil Informatiker hochgesucht sind in der Industrie, mehr als das Doppelte von dem verdienen, was sie beim Bundesnachrichtendienst so im Dienstrang eines Studienratsmajors bekommen würden. Und daneben steht dann die Einschätzung der jungen Informatiker in der jährlichen Abfrage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die sagen, der BND ist mit Rangplatz 3 oder 4 einer der sehr, sehr guten Arbeitgeber. Aber mit Blick auf den eigenen Geldbeutel suchen sie sich dann doch lieber eine andere Verwendung. Und das ist insbesondere in dem Bereich der Cyberabwehr, der gerade aufgebaut wird, sowohl in den Streitkräften als 4. Streitkräfte, als auch mit dem neuen Cyberabwehrzentrum beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Da hat der BND nochmal wieder 2 große Konkurrenzorganisationen um den Bereich Informatik.
Das heißt, allein aus finanziellen Gründen ist der BND zu unattraktiv?
Allein aus finanziellen Gründen, und dazu kommt natürlich auch, dass er nicht den allerbesten Ruf genießt. Wenn sich in die Medienlandschaft der letzten Jahre vertiefen, dann gibt es einen Skandal nach dem anderen, sodass das öffentliche Ansehen des Nachrichtendienstes nicht besonders hoch ausgeprägt ist und kaum jemand mit Stolz sagt, ich arbeite für den BND.
Und Sie sagen auch, wir müssen gar nicht so weit schauen, um zu sehen, dass es anderswo besser läuft, was auch die Ausbildung angeht, wenn wir alleine in die Niederlande schauen.
Schon die Niederlande haben ein ganz, ganz anderes Verhältnis zu den Nachrichtendiensten. In Deutschland ist Nachrichtendienst immer aus 2 Faktoren heraus historisch belastet. Einmal die Nachrichtendienste des Dritten Reiches, Stichwort Holocaust, und dann natürlich die Stasi in Ostdeutschland. In den Niederlanden erlebe ich ja, dass es eine Vereinigung gibt, wo aktive Geheimdienstler, Journalisten, Wissenschaftler in einer gemeinsamen wissenschaftlichen Einrichtung der NISA kooperieren. Da gibt es keine Berührungsängste, da gibt es auch Fluktuationen aus dem wissenschaftlichen Bereich in den Nachrichtendienst oder wieder zurück. Und dasselbe finden wir natürlich auch in den Vereinigten Staaten, wo wir da noch das Phänomen haben, dass die Nachrichtendienste ausgesprochen viele Kontraktoren beschäftigen. Also bei der CIA gab es mal eine Krise vor einigen Jahren, weil die 50% ihres Jahresetats dafür gebraucht haben, Fremdfirmen zu beschäftigen. Und in diesen Fremdfirmen verdienen die Mitarbeiter natürlich deutlich viel besser als beim Staat. Schauen Sie das Stichwort Snowden an. Mhm. Der war zuerst bei der CIA, auch in der Schweiz eingesetzt. Dann nicht bei der NSA, sondern bei einer Kontraktorfirma der NSA und hat da deutlich besser verdient, als wenn er in amerikanischen Staatsdiensten gedient hätte.
Und Sie sagen auch, wenn wir uns die Briten mit ihrem Geheimdienst als Vorbild nehmen würden, würde es deutlich besser laufen. Was wird denn da anders gemacht?
Also wenn Theresa May Angela Merkel gesagt hat, ich habe den besten Nachrichtendienst dieser Erde, kann man von der, nicht vom Umfang, aber von der Qualität, dem durchaus zustimmen. Die haben eine ausgesprochen professionelle Ausbildung, die haben das Wissen einer alten Kolonialmacht um nachrichtendienstliche Praktiken, die haben nicht die allergeringsten moralischen Hemmungen bei nachrichtendienstlichen Operationen. Die sind die einzigen, die im Bereich der Gegenspionage gegenüber der Russischen Föderation Erfolge verzeichnen können, weil die Tatsache, dass Herr Skripal und Herr Litvinenko und andere jeweils in Großbritannien Zuflucht gefunden haben, ist ja kein Zufall, sondern der MI6 schafft es, in die russischen Nachrichtendienste einzudringen und den einen oder anderen zum Überlaufen zu bewegen. Etwas, was die CIA kaum schafft und der Bundesnachrichtendienst noch nie vollbracht hat.
Es sind ein paar Fragen reingekommen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Bin ich gespannt, was Sie da für Antworten haben. Manfred Silberzahn aus Boxberg hat geschrieben, eine ernste Frage, schreibt er schon mal vorweg, würden wir ohne NATO-Osterweiterung in Europa heute sicherer leben. Seiner Meinung nach war dies eine rein westliche Expansionspolitik und jetzt sehen wir deren Ergebnisse. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Das muss man sehr differenziert sehen, weil die NATO ja nicht aggressiv nach Osten expandiert hat und dabei die ost- und mittelosteuropäischen Staaten praktisch überrollt hat. Wenn Herr Medvedev heute meint, dass auch Polen entmilitarisiert und entnazifiziert werden muss, wenn er Estland, Lettland und Litauen unsere baltischen Provinzen nennt, dann macht das sehr deutlich, dass diese Staaten eine begründete, auch historisch begründete Angst vor neuem russischem Expansionismus hatten und sich deshalb nur zu gern der NATO angeschlossen haben. Differenzierter muss man das im Fall der Ukraine sehen, weil die CIA ja durchaus eingeräumt hat, dass sie $5 Millionen investiert hat, um entsprechende Regimewechsel 2008 in der Ukraine auf den Weg zu bringen. Da ist zum Beispiel ein Geheimdienstverlag aus München mit CIA-Mitteln nach Kiew verlagert worden, um Propaganda für eine Westorientierung zu machen. Da hätte es andere Möglichkeiten gegeben, der Ukraine so einen Mittelstatus, EU-Mitgliedschaft vielleicht, NATO-Mitgliedschaft auf keinen Fall zu vermitteln. Und das hätte uns den russischen Angriffskrieg durchaus ersparen können. Wir haben ja mit den Minsker Abkommen durchaus Chancen gesehen, den Konflikt friedlich beizulegen. Aber da muss man auch der Ukraine bescheinigen, dass sie bei der Umsetzung des Abkommens den falschen Weg gegangen sind und die russischen Minderheiten zu sehr drangsaliert haben, was natürlich der russischen Propaganda dann die Möglichkeit gab, als Retter im Donbass aufzutreten.
Mitch aus Esslingen möchte wissen, in der jüngeren Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen, dass ein Terroranschlag in Deutschland durch Hinweise ausländischer Nachrichtendienste verhindert wurde. Sind unsere Dienste dazu nicht in der Lage?
Also es gab eine Vielzahl von Fällen, wo Terroranschläge nur durch Partnerdienstmitteilungen, vor allem von den amerikanischen Nachrichtendiensten, verhindert worden sind. Das liegt natürlich an der gigantisch viel größeren Ausstattung der amerikanischen Dienste. Wenn ich sehe, dass die NSA mit allein 100.000 Mitarbeitern und Kontraktoren weltweit alle Telekommunikation, auch gerade der islamistischen Gruppierungen bis hin ins Darknet, komplett unter Kontrolle hat, dann haben nur die Möglichkeit, jedes Risiko aufzudecken. Das heißt, die haben ja sogar Putin gewarnt vor den Anschlägen, die in Moskau dann erfolgt sind. Dazu sind unsere Nachrichtendienste zu schwach personell aufgestellt. 6.500 BND-Mitarbeiter gegenüber 100.000 NSA-Lern sagt schon einiges über die Gewichtung. Das heißt natürlich auch, dass man seitens des BND dem amerikanischen Partnerdienst alle Informationen geben muss, die man selber gewonnen hat. Viele BNDler sagen, da gab es immer eine Cowboy-Mentalität. Wir mussten denen alles geben und sie haben uns bestimmte Mengen zurückgegeben, aber nur kleinere Mengen und das gerade auf dem Sektor terroristischer Bedrohung.
Eine Hörerin oder ein Hörer mit einem Agentennamen hat sich gemeldet. Schlapphut aus Niederötting. Es wurde ja mal eine Verschlüsselungssoftware verboten, weil diese nicht geknackt werden konnte. Stimmt das?
Das ist kein Einzelfall, sondern bei den Nachrichtendiensten gibt es im Bereich der technischen Aufklärung auch den Bereich der operativen Unterstützung der nachrichtendienstlichen Aufklärung. Und diese Referate haben den Auftrag, Verschlüsselungsfirmen daran zu hindern, sichere Verschlüsselungstechnologien zu entwickeln und zu exportieren. Ich habe mit einer Fachfirma am Starnberger See in Tutzing Interviews geführt und die Inhaberin sagte, ja, wir hatten eine One-Tape-Technologie, die absolut sicher war. Der Bundesnachrichtendienst hat uns mit Mitarbeitern unterwandert und er hat dafür gesorgt, dass wir diese Technologie nicht exportieren konnten. Das gleiche gilt für niederländische Firmen oder österreichische Firmen, wo wir immer nachweisen konnten, da haben die Nachrichtendienste dafür gesorgt, dass sicheres Verschlüsseln nicht gelingt.
Schon absurd, oder?
Das ist schon absurd und die Firmen sind natürlich darauf angewiesen zu exportieren und in manchen Fällen kommen dann auch Nachrichtendienste und sagen, okay, ihr könnt eure Software dann exportieren, wenn ihr uns darin ein kleines Hintertürchen öffnet.
Donna Black, SWR1-Hörerin aus Bebenhausen mit folgender Frage. Kann der Gast bestätigen, dass die USA für die Zerstörung der Nord Stream Pipeline verantwortlich ist?
Das kann er überhaupt nicht. Also sämtliche Staaten haben ja ihre Ermittlungen eingestellt, die Dänen, die Schweden und dergleichen. Ich habe mal die ganz vorsichtige Einschätzung, dass Teile des ukrainischen Nachrichtendienstes hinter dem Anschlag auf die Pipeline stehen. Ob es dabei mit Wissen von Zelensky geschehen ist oder nicht, bleibt mal offen. Aber alle Indizien deuten darauf hin, dass es der ukrainische Nachrichtendienst war. Aus welchem Grunde auch immer. Weil da war ja schon längst klar, dass die Amerikaner durch politischen Druck verhindern wollten, dass diese Pipeline je in Betrieb genommen würde.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.